Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute mit Mimi und mit Julius. Julius ist das erste Mal zu Gast bei uns, um über Ernst Jünger mit uns zu reden. Ich habe ihn genötigt, seit einem Jahr mindestens hier zu uns zu kommen. Er hat sich geduckt und hat sich geweigert. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr. Er hat nämlich einfach zu viel Ernst Jünger gelesen im letzten Jahr, um nicht hier heute mit dabei zu sein. Ja, es wird um Ernst Jünger gehen, den deutschen Schriftsteller, der das 20. Jahrhundert auf jeden Fall intensivst miterlebt hat in den verschiedensten Phasen und dessen sehr deutsche Biografie uns ein bisschen an den Ersten Weltkrieg, den Zweiten, den Konservatismus und die Rezeption von ihm führen wird. Mimi wird immer wieder Sachen vorlesen. Mimi, was hattest du denn für einen Eindruck von Ernst Jünger?
Ich muss sagen, dass ich gar kein klares Bild von Ernst Jünger vor Augen hatte. Ich hatte ihn so in der rechten Literaturecke abgespeichert. Ich weiß, dass er in Kriegen gekämpft hat. Ich kenne sein großes Werk Stahlgewitter, aber auch nur den Titel und weiß, dass es einer der bedeutendsten deutschen Kriegsromane ist. Deswegen bin ich heute gespannt, auch mit Julius drüber zu sprechen, mit euch drüber zu sprechen, wer Ernst Jünger war. Und ich habe hier wirklich so eine riesig lange Liste mit Ernst Jünger Zitaten vor mir, mit denen ich immer mal wieder eins einfließen lassen werde. Die Liste hat Julius erstellt, aber ich würde gerne mal von Julius wissen, wie kommt es denn, dass du dich durch seine Tagebücher und durch seine Romane, ich weiß nicht, gequält hast, gearbeitet hast und jetzt hier bei uns bist?
Ja, also erstmal vielen Dank, ne, dass es endlich geklappt hat. Ich freue mich sehr. Ja, Jünger, also es ist tatsächlich ganz lustig, ne, dass ich heute hier als Jünger-Experte geladen bin. Weil ich von Jünger tatsächlich habe auch nur Stahlgewitter gelesen und die Paris-Tagebücher, die auch Strahlungen heißen. Da waren natürlich viel geschrieben. Also erstmal, wie ich zu Jünger gekommen bin, war die Frage. Und gekommen bin ich zu Jünger darüber, dass ich eigentlich in diesem Sommer, im Juli glaube ich, völlig abgebrannt bei meiner Mutter auf dem Sofa lag und da wirklich sehr wenig Perspektive vor mir gesehen habe. Also ich war im Ausland längere Zeit vorher und war dann gerade wieder da und hatte dann die typischen Krisen, die man so hat, wenn man irgendwie irgendwo war, wo man gerne ist und dann wieder zurück nach Deutschland muss. Genau, und hatte keine Wohnung, keinen Job. Und Wohnung hatte ich in Aussicht, das ist die Wohnung, in der wir heute sitzen. Sonst sah es düster aus. Und dann lag ich da auf dem Sofa und hatte tatsächlich noch so ein bisschen LSD mikrodosiert, was eine wahnsinnig schlechte Idee war, weil... Also ich zum ersten Mal habe ich das also mikrodosiert und ich wollte davon einfach nur, also ich hatte die ganzen nervigen Effekte, die man so beim Runterkommen hat, ohne das, was man eigentlich will.
Geht mal hier.
Ohne Inspiration.
Ich hatte den Fall.
Und dann war ich so hippie, ich konnte keine Bewerbung machen, also ich wollte auch keine Bewerbung machen, aber ging halt irgendwie nicht, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Und dann, ja, war eigentlich das Einzige, was mir noch blieb, war jetzt irgendeine wahllose Biografie zu lesen. Und dann traf es Jünger tatsächlich, dann habe ich mich einmal durch die relativ lange Jünger-Biografie, bei Wikipedia gelesen und habe mir dann gedacht, ja, das passt doch. Also das ist doch endlich mal wieder so ein bisschen deutsche Literatur zum Reinkommen. Stahlgewitter ist eigentlich ein Muss. Ich hatte das wahrscheinlich wie du, Emi. Ich hatte ihn auch natürlich, ja, was man halt so von ihm irgendwie weiß, wenn man sich nicht weiter. Und in Deutschland, der ist halt so ein bisschen verschrien. Ist halt wie so ein, wie sagt man, ein verschrienes Kind oder so, ne? Also so jemand, der halt abgestempelt ist, weil er irgendwann auch irgendwie krude Sachen geschrieben hat, beziehungsweise als im Gegenbild auch zu Remarque, der halt so Antikriegsliteratur gemacht hat und Jünger halt nicht so wirklich, also hat einfach Kriegsliteratur gemacht. Was das genau für Literatur war und wie genau sein Verhältnis zum Krieg gewesen ist, darüber sprechen wir wahrscheinlich noch ausführlicher. Ja, auf jeden Fall wie so ein Anti-Remarque eigentlich. Also man hat ein sehr diffuses Bild von ihm, man weiß, dass wahnsinnig viele unangenehme Leute ihn gut finden. das ist auch so ein Punkt. Aber dann dachte ich, ja komm, jetzt oder nie. Und dann habe ich mir, das in der Kindle-App, habe ich dann nach Stahlgewittern gesucht. Es gab so eine ganz weirde Ausgabe. Und dann habe ich einen Glücksgriff gemacht. Da kann ich jetzt auch als Geheimtipp gleich mal offenlegen. Und zwar die Jünger-Gesamtausgabe, 22 Bände, tausende Seiten. Und man kann ja immer diese Leseproben machen in dieser Kindle-App. Und hat dann die ersten 10% oder so des Werkes zur Verfügung. Und da das ja irgendwie tausende von Seiten sind, 22 Werke, hat man halt in dieser Leseprobe zu Jünger die Stahlgewitter komplett mit drin, die Paris-Tagebücher komplett mit drin und noch ein paar andere Sachen. Also ich glaube, und auf den Marmorklippen und so, das gesamte Frühwerk. Und dann habe ich mich, genau, und es geht direkt mit Stahlgewittern los und dann habe ich angefangen, das zu lesen und fand es sehr gut und habe dann auch nicht mehr aufgehört, habe das in einem Zug durchgelesen und auf seine Rand durchzieht noch, weil man muss aufpassen bei dieser Gesamtausgabe, weil es gibt ja dieses diesen einen Klick kauft in der Kindle-App. Und dann ist oben rechts ist immer, ne, wenn man da aus Versehen draufklickt, dann hat man es direkt gekauft. Und die Gesamtausgabe kostet aber über 300 Euro. Das heißt, die Angst hat bei mir immer mitgelesen. Also Euphorie und also mit einer Mischung aus Euphorie und Angst habe ich das gelesen, was wahrscheinlich genau das Richtige ist bei Jüngern.
Ja, ja, perfekte Mischung. Kostenlos das Gefühl, das Buch geklaut zu haben die ganze Zeit, während man es liest, auch so ein bisschen mit der Gefahr, jederzeit zu viel Geld auszugeben. Ja, ja, sehr gut. Ich hatte tatsächlich das erste Buch, was ich von Jünger gelesen habe, war in meinen Jugendjahren Rausch, Drogen und Rausch, was ein späteres Buch von Jünger aus seinem Spätwerk ist, was vom jungen, steinewerfenden Joschka Fischer empfohlen wurde und auch heute, glaube ich, noch empfohlen wird. Also auch eine der vielleicht der Personen, die Jünger empfehlen, ist Joschka Fischer. Und da geht es eben um seine Drogenerfahrungen und wird so ein bisschen als deutscher Aldous Huxley mit den Pforten der Wahrnehmung da beschrieben und angeworben, das Buch. Und ich fand tatsächlich die von Jünger darin, über seinen Kindheitsalkoholismus relativ unangenehm zu lesen, wie er das beschrieben hat als alter Mann und da so nostalgisch zurückgeschaut hat auf seine erste Wanderung in die Brauerei, wo sie sich irgendwie alle mit 14 weggeknallt haben. Aber es war durchaus ein ganz spannender erster Einblick in die Gedankenwelt von jemandem, der eben als großer konservativer Denker und Schriftsteller in Deutschland irgendwie bekannt ist. Und das jetzt nicht das typische konservative Buch ist, ein Buch über Drogen und den Rausch zu schreiben. Und dann habe ich später in Stahlgewittern gelesen und jetzt vor kurzem nochmal als Hörbuch gehört in Vorbereitung auf die Folge, was sehr interessante Träume verursacht, wenn man sich in Stahlgewittern etappenweise zum Einschlafen anhört. Kann ich nur empfehlen. Sollen wir kurz ein bisschen mit der Biografie einsteigen? Ich denke, für Mimi auch interessant zu schauen, wo geht's denn da los mit dem Leben, und dann entwickeln wir uns so ein bisschen entlang der Biografie und schauen ein bisschen, was ist denn mit dem so alles passiert, ohne ihn jetzt direkt groß einzuordnen, und wir stecken die Rezeption eher so ans Ende und versuchen uns ein bisschen unser eigenes Bild vielleicht zu machen. Und vor allem fand ich deine Eindrücke von ihm auch nochmal nach den Pariser Tagebüchern, über die wir schon geredet haben, sehr spannend. Jünger wurde 1895 in Heidelberg geboren und hatte erstaunlicherweise keine so besonders gute Schulzeit. Also Jünger war Sohn einer wohlhabenden Familie, der Vater war Apotheker und war am Kalibergbau beteiligt. Und damals konnte man damit noch viel Geld verdienen. Und dementsprechend war die Familie sehr wohlhabend. Trotzdem war Jünger, glaube ich, auf über 10 Schulen in seiner Schullaufbahnszeit und hatte zunehmend schlechte Noten. Also seine Eltern sind irgendwie dreimal umgezogen, aber daran lag es anscheinend nicht, sondern er hatte halt durchweg Performance-Probleme in der Schule, ist da überall angeeckt und hat nicht so richtig seinen Platz gefunden in diesem klassischen schulischen Kontext. Was sehr spannend ist für jemanden, der sein Leben lang danach leidenschaftlich an einem Schreibtisch sitzt und Bücher schreibt und sehr, sehr, sehr viel schreibt, wie Julius schon gesagt hat.
Ja gut, also er hat ja auch viel geschrieben, ohne an einem Schreibtisch halt auch einfach im Schützengraben, was wahrscheinlich so der ultimative Gegensatz zum Schreibtisch ist.
Na, das ist die Legende, Jünger, die du da gerade beschreibst. Natürlich hat er auch Tagebuch im Schützengraben geführt, aber wir werden noch drüber reden von den In Stahlgewittern, seinem großen Ersten Weltkriegsroman, der eben aus diesen Notizen im Schützengraben entstanden ist, hat er über seine Zeit hinweg, ich habe es notiert, ich sage es gleich nochmal richtig, über 10 Ausgaben gemacht, die er immer wieder revidiert hat, und dann saß er tatsächlich am Schreibtisch und hat die Sachen immer wieder umgeschrieben und weiter gewälzt und hat, also es hat ihn nicht losgelassen. Es waren nicht Ausgaben, die von anderen rausgegeben wurden. Er selber hat über seine Lebenszeit sein meistverkauftes Buch immer wieder neue auch in der Zeit interpretiert. Und da wurde dann nicht alles im Schützengraben geschrieben.
Nee, er wird schon auch viel gesessen haben, das stimmt. Und wie gesagt, einfach diese schiere Menge, die er geschrieben hat. Er ist durchgehend immer geschrieben, glaube ich. Also egal, ob er es am Schreibtisch gesessen hat oder nicht. Ich glaube, einfach immer den Notizblock quasi parat gehabt und immer irgendwas geschrieben.
Das auf jeden Fall. Und Sachen, die er in seiner Jugend entwickelt hat, die sein Leben lang bei ihm bleiben werden, so seine Vorlieben für Abenteuerromane und für Insektenkunde. Etwas, was er in seinem hohen Alter dann sehr exzessiv frönen wird, aber das beginnt ihn schon in seiner Kindheit, in seiner schlechten schulischen Laufbahn.
Biologie und Botanik und so, ne, immer in seinen Büchern dabei. Wahrscheinlich in Stahlgewittern noch nicht, da hat er andere Sorgen gehabt. Wahrscheinlich war da auch irgendwann nicht mehr so viel Botanik. Aber sonst immer.
Was ich sehr spannend fand, nachdem wir jetzt vor kurzem eine Folge rausgebracht haben, wo es um die Wandervögel ging und den FKK und die Reformbewegung und die Jugendbewegung und so, hört ihr euch gerne an. Auch Jünger ist 1911 mit seinem Bruder, dem Wandervogel, dem Lokalen beigetreten in Wunsdorf, dem Wunsdorfer Wandervogelclub. Und die beiden haben, also seine erste literarische Betätigung war, waren Wandervogelgedichte zu schreiben über das gesellige Leben der jungen Männer, die größtenteils da gemeinsam gewandert sind. Und er hat sich dann darüber eben einen Ruf eines Poeten und Dandys erworben, über seine Wandervogelzeit schon. Also wir sehen so gewisse, Achtung, jetzt habe ich fast das Wort Kontingenz falsch benutzt. Ich wurde von einem unserer Patreons darauf hingewiesen, dass ich das Wort Kontingenz seit 60 Folgen falsch benutze. Jonas Stefan vom Deutschland 3345 Podcast hat mich auch darauf hingewiesen. Ich wurde jetzt von zwei Leuten darauf hingewiesen. Ich will Kontinuität sagen, sage aber stattdessen Kontingenz. Ja, also ich habe mehrmals das Wort Kontingenz bis jetzt falsch gemacht und gerade fast wieder. Also man sieht eine gewisse Kontinuität im Charakter von Jünger schon von seiner Jugend aus. Und dieses Poeten- und Dandyhafte, daran findet er da Gefallen als junger Mann und das wird er sich auf jeden Fall beibehalten über seine Zeit. Also stellt euch einen jungen Dandy vor, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, der sehr schlecht in der Schule ist und die ganze Zeit die Schule wechselt. Und weil er so auf Abenteuerberichte stand, und zu der Zeit waren gerade afrikanische Reiseberichte, waren das große Ding vor dem Ersten Weltkrieg in dieser Zeit. Und weil ihn das so faszinierte, weil er diese Abenteuergeschichten so gern liest, die Groschenromane, ging er in den Ferien 1913 nach Verdun und ließ sich bei der Fremdenlegion anwerben. Ein Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Also es war nicht so ganz klar, dass Jünger auf deutscher Seite kämpfen würde, wäre die Auktion hier durchgegangen mit der Anwerbung oder wäre er da dabei geblieben bei der Fremdenlegion, ne? Dann wäre er sehr wahrscheinlich auf französischer Seite zum Einsatz gekommen. Na, da war er gerade, wenn das 1913 war und er 85 geboren ist, dann war er gerade 17 oder 18.
Aber er ist schon ausgerissen.
Genau, seine Familie war auch da dagegen und er hatte sein Abi, glaube ich, noch nicht fertig. Und ist dann eben in der Ferienzeit, statt sein Abi fertig zu machen, den Reiseberichten und den Ideen nachgerannt und hat sich da verpflichtet, um nach Afrika ins Land seiner Träume zu gelangen und endlich ein bisschen Abenteuer zu erleben und nicht zurück ins Gymnasium nach Hameln zu müssen.
Oder zu den Wandervögeln.
Ja, beziehungsweise die Wandervögel waren ja schon so der Anfang und da hat er die Ideen bekommen, diese romantischen, und dann wollte er jetzt ein bisschen richtige Action. Und er kam dann ins Ausbildungslager nach Algerien und floh aber von dort mit einem Kameraden relativ schnell nach Marokko, wurde dann aufgegriffen als Deserteur, zurück zur Legion gebracht und 6 Wochen später, nach einer von seinem Vater betriebenen Intervention des Auswärtigen Amtes aufgrund seines Alters, wieder entlassen. Zur Strafe hat ihn dann sein Vater auf ein Internat nach Hannover geschickt. Und wenn ihr da mehr, also er hat selber darüber auch geschrieben, in afrikanische Spiele, diese Etappe seines Lebens später dann. Genau, aber er muss nicht lang warten, das Abenteuer kommt zu ihm. 1914, am 1. August, nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, meldet er sich selber als Kriegsfreiwilliger. Und nach dem Notabitur, man hat das Abitur dann schneller bekommen, wenn man Kriegsfreiwilliger war, konnte man das schnell noch so eine Mini-Version davon machen, kam er zur militärischen Ausbildung. Und ist ab da Soldat im Ersten Weltkrieg und wird direkt auch im April 1915 das erste Mal verwundet.
Trotzdem kann man sagen, ne, dass ihn der Erste Weltkrieg so gesehen von einem Fuck-up zu einer Jahrhundertgestalt gemacht hat. Der einzige Mensch, der vom Ersten Weltkrieg gerettet wurde. Ach so, genau, er wurde das erste Mal verwundet. Insgesamt, glaube ich, 14 Mal. Und wenn man Stahlgewitter liest, dann häufen sich auch die Nahtoderlebnisse bei Jünger. Ich weiß jetzt nicht, wie die Wandervögel da reinspielen, das war jetzt für mich neu, aber wahrscheinlich ist sein Leben oder zumindest irgendwie das erste Viertel seines Lebens ein einziges langgezogenes Trauma. Das mit den Wandervögeln beginnt, dann über die Fremdenlegion, wo er dann noch irgendwie eingekerkert wird. Ich glaube, er ist dann noch irgendwie nach der Flucht wird er aufgeriffen und dann stecken die da irgendwie in die Nasszelle, wird er da rausgeholt, Intervention über die Botschaft und sein Vater, was auch wahnsinnig unangenehm sein muss, stelle ich mir vor, wenn da so ein Apotheker aus Süddeutschland da zusammen mit dem damaligen deutschen Botschafter dich da irgendwie rausholt und du dann zurück in die Schule musst, so das ist alles unangenehm. Und da hat er ja, und dann, naja, also man möchte nicht sagen zum Glück, aber der Erste Weltkrieg bricht aus.
Ich habe aus dem Vorwort zur ersten Ausgabe von In Stahlgewitter, diesem großen Buch, das eben, wie wir schon haben, aus den Notizen von Jünger im Ersten Weltkrieg entstanden ist, hier kurz was rausgebracht. geschrieben. Ich lese es mal vor. Umso glänzender hebt sich aus diesem dunklen Hintergrunde der wahre Mann, der unscheinbare, echte, vom Geiste getriebene Krieger, der seine Pflicht tat, am letzten Tage wie am ersten. War das dagegen der Rausch von 1914? Eine Massensuggestion. Und doch, wie viele habe ich kennengelernt, die unter dem grauen Tuch ein Herz von Gold und einen Willen aus Stahl bargen, eine Auslese der Tüchtigsten, die sich dem Tode in die Arme warf, mit stets gleichbleibender Freudigkeit. Ob ihr gefallen seid auf freiem Felde, das arme von Blut und Schmutz entstellte Gesicht dem Feinde zu, überrascht in dunklen Höhlen oder versunken im Schlamm endloser Ebenen, einsame, kreuzlose Schläfer, das ist mir Evangelium. Ihr seid nicht umsonst gefallen, wenn auch vielleicht das Ziel ein anderes, größeres ist, als ihr erträumtet. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Kameraden, euer Wert ist unvergänglich. Euer Denkmal tief in den Herzen eurer Brüder, die mit euch standen, vom flammenden Ringe umschlossen. Legten wir nicht weiße Bänder auf eure Wunden und sahen in eure brechenden Augen, als euch der Vorhang der Ewigkeit hochrauschte. Möge dieses Buch dazu beitragen, eine Ahnung zu geben von dem, was ihr geleistet. Wir haben viel, vielleicht alles, auch die Ehre verloren. Eins bleibt uns, die ehrenvolle Erinnerung an euch, an die herrlichste Armee, die je die Waffen trug, und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde. Sie hochzuhalten inmitten dieser Zeit weichlichen Gewinsels, der moralischen Verkümmerung und des Renegatentums ist stolzeste Pflicht eines jeden, der nicht nur mit Gewehr und Handgranate, sondern auch mit lebendigem Herzen für Deutschlands Größe kämpfte.
Das erweckt halt so einen falschen Eindruck, weil das halt so super martialisch ist. Und er hat es direkt nach dem Krieg geschrieben und packt das ins Vorwort und so. Aber wenn man dann Stahlgewitter tatsächlich anfängt zu lesen, ist das halt schon auch eigentlich ein anderer Text, als das, was du jetzt vorgelesen hast. Das ist schon am Anfang eher wie halt als junger Soldat an die Front geschickt wird, sich das halt, ne, und er ist halt Beobachter über sein ganzes Leben eigentlich, ne, über das ganze, letztlich, der ist ja auch wahnsinnig alt geworden, über das ganze 20. Jahrhundert und eben in erster Linie über die erste Hälfte, ne, über die beiden Kriege, ist er halt einfach teilnehmender Beobachter und wird da reingeworfen als junger, ne, neuer Soldat, muss sich da auch erstmal behaupten, hat auch keine Ahnung von nix, ne. Wird dann, und dann halt dieser Kriegsalltag, der halt aus wahnsinnig viel Rumsitzen, Gucken besteht und dann irgendwann auf, und die Einschläge kommen, dann fangen dann an, immer zu kommen. Du siehst irgendwie deine ersten Toten und so, ne, dann sterben deine ersten Kameraden, dann hast du das ja, keine Ahnung, bist du in deinem ersten Gefecht und so und diese ständigen Wachen und so, und dann wird es halt immer schlimmer so. Dann wird das irgendwann, am Anfang spielt halt die ganze Euphorie noch mit und dann sieht man auch über den Text, über die ersten Monate, die er dabei, wie diese Euphorie weggeht und wie die irgendwas anderem Platz macht. Und dann ist eigentlich der Moment, wo sich entscheidet, ne, bricht jetzt der Mensch, geht der Mensch kaputt oder nicht? Und Jünger ist halt einfach nicht kaputt gegangen, einfach weiter beobachtet, weiter, ne, aufgeschrieben und so weiter, einfach teilgenommen. Und hat sich dann halt immer besser in diesem Kontext, in dem er da war, behauptet. So. Und das nur, weil das jetzt so sehr, sehr, sehr martialisch und pathetisch klang und der Text eigentlich so nicht ist, wenn man das jetzt anfängt zu lesen.
Ja, das stimmt. Also der Buchinhalt beschreibt auch die absolut dreckigen Seiten des Krieges und wie unangenehm und wie schlecht es den Leuten auch ging.
Auch die schönen, also jetzt nicht am Krieg selbst, aber halt du bist ja da trotzdem auch mit Leuten, mit anderen Leuten und so, sich Gegenden, die du nicht kanntest als junger Mensch. Ist ja auch, letztlich ist das ja für ihn auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, ne? Wenn du mit 19, 4 Jahre, ist halt eine sehr lange Zeit so und genau, und die macht er macht halt diese gesamten 4 Jahre mit und wird halt auch erwachsen dadurch, ne, und das ist halt, so lässt sich das halt auch lesen. Ne?
Er war am Anfang tatsächlich sehr kriegslustig und hat sich da von dieser Laune, also von dieser Euphorie auf jeden Fall mitreißen lassen, wie er ihn auch geschrieben hat in dem Vorwort zur ersten Ausgabe. Er schreibt aber zum Beispiel auch 1917 beim Anblick grüner Wiesen, wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende? Also das sind auch Sachen, die im Text so vorkommen. Er rettet unter anderem auch seinem Bruder das Leben auf dem Schlachtfeld, was so Sachen sind, die eigentlich zu literarisch sind, um wahr zu sein, aber...
Das passiert relativ am Ende, dass er seinen Bruder rettet und genau. Aber noch zum Vorwort, also was ich deutlich schöner finde, ist die Widmung des Buches, ne? Da steht nämlich einfach nur den Gefallenen, glaube ich. Also einfach, ne, und das ist halt eine schöne, angemessene Widmung für dieses Buch, die mir deutlich besser gefällt als dieses Vorwort.
Was vielleicht kriegstechnisch interessant ist, dass Jünger eben auch als einer von den Sturmtrupplern eingesetzt wurde Und die Sturmtruppler der Versuch des Deutschen Kaiserreiches waren, den Stellungskrieg zu brechen. Man hat dann sich nach den ersten zwei Jahren des Ersten Weltkrieges, hat man gemerkt, vor allem an der Westfront, die Ostfront natürlich eine ganz andere Geschichte, da reden wir separat mal drüber, über den Bewegungskrieg an der Ostfront tatsächlich schon im Ersten Weltkrieg. Aber in der Westfront haben wir eben diese Grabenkriege, die Grabenkämpfe, wie man sich das so vorstellt. Und die Lösung der Alliierten waren eben also Panzer, vor allem der Engländer, Tanks zu bauen, um das zu durchbrechen. Und die deutsche Lösung war, Sturmtruppen zu generieren, Elite-Infanterie, die mit Flammenwerfern, Maschinengewehren, teilweise Körperrüstungen, junge Offiziere, die Sonderweiterbildung gemacht haben, eben zu Flammenwerfern, zu gewissen Taktiken auch dann, um nachts in die Gräben des Feindes zu gehen und die mit kleinen Einheiten, kleinen Elitetruppen, die Verteidigung zu durchbrechen. Und die Sturmtruppler wurden auch mehr oder weniger erfolgreich eingesetzt an der Westfront. Und das hat eben auch für Jünger so noch dieses Ritterliche. Er hat diese Idee des Kampfes, hermano a hermano, wie heißt das auf Spanisch?
Ja, so wie du gesagt hast.
Genau. Also diese Idee, dass es eben kein komplett, also der Wahnsinn des industrialisierten Krieges kommt in Stahlgewittern vor, aber gleichzeitig hast du diese Idee von latenter Ritterlichkeit, die eben bei diesem Sturmtruppler und diesem Elitetruppending noch mitschwingt, wo du sagst, es geht eben am Ende doch noch um Skill.
So ein Zitat. Im Ersten Weltkrieg lautete die Frage, die wir zu lösen hatten, ob der Mensch oder die Maschine stärker sei. Inzwischen sind die Dinge weiter gediehen. Es handelt sich heute darum, ob Menschen oder Automaten die Herrschaft über die Erde zukommen soll. Die Fragestellung zieht andere Risse als jene Gruben, durch die Welt in Nationen und Gruppen von Nationen aufgeteilt scheint. Hier steht ein jeder an seinem Posten im Gefecht. So kommt es, dass wir geistig keinem der Partner völlig zustimmen können. Es gibt nur größere und geringere. Vor allem müssen wir in unserer Brust bekämpfen, was sich dort verhärten, vererzen, versteinern will.
Nochmal zur Einordnung, also die Zitate sind aus, wie er das gesagt hat, aus seinen Pariser Tagebüchern. Also kommt tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg, wie er retrospektiv auf den Ersten Weltkrieg zurückblickt, ne, in der Wirklichkeit des Zweiten Weltkrieges begriffen. Diesen Gegensatz fand ich auch sehr, sehr spannend, also dass er im Ersten Weltkrieg die Maschine so als dominierendes Element sieht und im Zweiten Weltkrieg dann das dann anfängt, so automatisierte Formen anzunehmen. Der Gegensatz, von dem du gesprochen hast, Johannes, also dieses Maschinenlastige, ne, dass die Maschine immer mehr übernimmt, dass es immer industrieller wird, das ist auch sehr eindrücklich beschrieben, also einfach die ganzen Artilleriebewegungen da an der Front und so, das sind schon so wahnsinnig eindrückliche Textpassagen. Immer dann durchdrungen von dieser menschlichen Komponente, die natürlich also an allererster, ne, buchstäblich an vorderster Front die Sturmtruppler erfüllen, also wirklich dieses in die Graben reinrennen, Angesicht, also eine Zentimeter vom Feind entfernt und dann da auch nachts durch diese Gräben zu laufen, einfach teilweise ohne, dass sich der, also bist quasi in den Gräben, du bist ja in den Gräben des Feindes, ohne dass der Feind teilweise von dir weiß, ne, und stichst dann einfach auf den erstbesten Menschen, der dir ne, irgendwie von den Weg läuft, ein, bis er tot ist, bis er nicht mehr lebt, so. Das ist schon so. Also ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist auf jeden Fall auf eine Art urmenschlich, ne, und natürlich unmenschlich und so, aber es ist eine Art von Kriegsführung, die es so schon in der Steinzeit gegeben hat. Und die wird halt weitergeführt und gleichzeitig hast du halt diese technischen Komponenten, dann kommt ja auch der Gaskrieg dazu und so, die dann immer mehr Raum einnimmt und hinter der dann, was ja auch der Erste Weltkrieg letztlich ist, so wegweisend für das gesamte Jahrhundert, der Mensch immer weiter zurücktritt.
Ich habe dazu, glaube ich, ganz passend noch ein Zitat aus einem Deutschlandfunk-Artikel über Jünger. Zitat über seine Wohnung. Auf dem Bücherregal ruhen normalerweise zwei Stahlhelme aus dem Ersten Weltkrieg. Aber wir sehen jetzt nur einen. Der zweite Helm befindet sich gerade in einer Ausstellung. Der Helm, den wir jetzt hier sehen, stammt von einem englischen Offizier, der auch durch Jünger zu Tode kam. Denn man stand sich noch Mann gegen Mann gegenüber. Entweder der Engländer oder Ernst Jünger. Ernst Jünger hatte Glück. Beide Helme haben einen Kopfschuss, aber Jünger hat ihn überlebt.
Also das beschreibt er auch sehr eindrücklich, dieses direkte Aufeinandertreffen auf den Feind. Aber teilweise beschreibt er halt auch seine Feinde, also die anderen, ne, die englischen Soldaten, die französischen Soldaten. Teilweise auch so indische Hilfssoldaten, die mit den Engländern mitkämpfen und so. Beschreibt er halt sehr genau und durchgehend sehr respekt- und liebevoll. Ich weiß nicht, also ich will das jetzt alles nicht verherrlichen, weil das natürlich nicht so, aber einfach seine Art ist einfach wirklich die eines Also einerseits natürlich die eines Soldaten, der das macht, was er zu tun hat, ne? Und da natürlich auch mit Leidenschaft und so dabei ist, aber gleichzeitig auch die eines Menschen, der in was reingeworfen, der in genau das Gleiche reingeworfen, der sich in genau das Gleiche reingeworfen sieht, wie halt auch seine Feinde, der versteht, dass seine, ne, dass die Soldaten ihm gegenüber letztlich genauso gut seine Freude sein könnten. Und er beschreibt immer mit, also es geht viel um Tapferkeit und so, was natürlich auch so Sachen sind, die alle irgendwie fragwürdig sind und so, aber es, ne, ist halt, er ist halt in diesem Kontext.
Er ist ein guter Chronist der Gewalt. Also ich glaube, würde sagen, so die Gewaltmaschine, in die all diese Soldaten des Ersten Weltkriegs geworfen werden, er beschreibt diese Gewaltmaschine sehr gut. Und das Buch ist absolut lesenswert und jetzt nicht irgendwie krass gewaltverherrlichend, würde ich sagen. Also auch wenn es immer wieder so als Gegenstück zu Im Westen nichts Neues von Remarque gesehen wird und das ja als großes Antikriegsbuch gilt und dann logischerweise gesagt werden muss, in Stahlgewittern muss das große Pro-Kriegsbuch sein. Aber es geht jetzt nicht die ganze Zeit nur um Ritterlichkeit da drin, sondern es ist tatsächlich, denke ich, eine gute Chronik der Gewalt und eine gute Ergänzung zu Remarque auf jeden Fall. Und was ganz spannend und was so schwer macht, ist, Jünger auch zu greifen, ist, dass es allein von In Stahlgewittern eben diese vielen verschiedenen Fassungen gibt. Dann ist natürlich die Frage, über welchen Jünger in der aus welcher Fassung reden wir denn jetzt? Und es gab 7 Fassungen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Die erste 1920, aus der ich aus dem Vorwort vorgelesen habe. Dann eine 1922, 24, 34, 35, 61 und 78. Und die zwei elementaren Veränderungen in all diesen verschiedenen Versionen ist, dass in den 20er Jahren Jünger das Werk sehr im Sinne des neuen Nationalismus bearbeitet hat oder eben auf die Richtung hin eingeschossen hat. So fügte er etwa den Schlusssatz hinzu, Zitat, wenn auch von außen Gewalt und von innen Barbarei sich in finsteren Wolken zusammenballen, solange noch im Dunkeln die Klingen blitzen und flammen, soll es heißen, Deutschland lebt und Deutschland soll nicht untergehen. In den 1930er Jahren revidierte Jünger diese Fassung dann radikal und strich die meisten nationalistisch gefärbten Passagen wieder. Im Vorwort zur 14. Auflage vom 19. August 1933 bezeichnet er diese bereits als endgültige Fassung. Spätere Bearbeitungen konzentrierten sich mehr auf stilistische Fragen, wobei eine Tendenz zur Abschwächung drastischer Beschreibungen der Kriegsgräuel vorherrscht, die vermutlich dem Leserkreis geschuldet ist. Also wenn ihr die harte Jünger-Variante lesen wollt, die nationalistische, dann könnt ihr euch die 1920er-Version gönnen. Die gibt es, glaube ich, auch bei Gutenberg, habe ich gesehen, also als Scan, copyright-frei, falls ihr die anders lesen wollt wie Julius. Und dann ist es tatsächlich die nationalistischste. Und wenn ihr aber die aus den 30er Jahren liest, dann ist es eben schon deutlich abgeschwächt und die von 71 hat nochmal eine ganz andere, also nochmal deutlich abgeschwächtere Szenen, wenn es um Kriegsgräuel geht. Und dementsprechend ist es schwer dann zu sagen, der Jünger und der hat das in Stahlgewittern geschrieben, weil er hatte alle paar Jahre umgeschrieben und Sachen auch, also den Fokus einfach davon geändert. Und das macht Jünger auch spannend. Und ich denke, wir können jetzt, wenn wir sehen, wie er in den 20er und 30er so unterwegs war, ein bisschen über seine Zwischenkriegsjahre kurz reden. Weil er ja ganz spannende Sachen gemacht hat. Die hast du mir auch auf WhatsApp damals geschickt, Julius, erinnerst du dich noch? Zum Beispiel war Jünger im Stahlhelm auch Mitglied. Und Jünger verließ dann nach Meinungsverschiedenheiten den Verband des Stahlhelms und gab ab November 1926 eine Kampfschrift für deutsche Nationalisten heraus. Und der Untertitel war Kampfschrift für deutsche Nationalisten. Die Zeitschrift hieß Arminius. Bis 1927 veröffentlichte Jünger dort 27 Beiträge, in denen er unter anderem auch die NSDAP kritisierte, weil sie ihm nicht radikal genug war. Daher kommt dein Bild, Mimi, von ihm als Nazi oder als sehr rechtem Denker. Das ist eben der Jünger der 20er Jahre, der den in Stahlhelm sehr nationalistisch in den Vorwörtern prägt und solche Sachen nebenbei rausgibt. Er zusammen mit seinem Bruder Friedrich Georg, den er da im Krieg gerettet hat, glaube ich, den auch im Ersten Weltkrieg.
Der ja auch, wie ich dann erfahren habe, selbst Philosoph und Dichter auch, ne, und viel zum Technikbegriff geschrieben hat, den man heute auch irgendwie gar nicht mehr kennt, obwohl der zu Zeiten Jüngers eigentlich tatsächlich sehr bekannt war.
Ja, und dieser Bruder, Friedrich Georg, ist zusammen mit Gerhard Rosbach, Arnold Bronn und Jünger am 17. Oktober 1930 im Beethoven-Saal einmarschiert, um die deutsche Ansprache von Thomas Mann zu stören, in der dieser vor den Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus warnte. Josef Goebbels unterstützte die Aktion von Jünger und seinem Bruder, indem er 20 mit Smoking bekleidete SA-Männer als Unterstützung schickte. Und da sehen wir, in was für einem Milieu sich der Jünger bewegt, also in der Zeit der des Aufstiegs der Nazis, in welcher Strömung er da anhängt. Das ist ja so eine Aktion, die wir heute von den Identitären erwarten würden. Das ist tatsächlich so eine Störungsaktion irgendwo auf der Leipziger Messe, um maximales mediales Interesse auch zu bekommen. Man wusste, Thomas Mann hält da eine Ansprache und die ganze Nation hört zu. Und das ist die Bühne, um auch zu stören. Es gibt so Historiker wie Morat, die da durchaus bei der Propagierung von Jüngers nationalem Sozialismus weitgehende inhaltliche Übereinstimmung mit der NSDAP sehen in ihren Zielrichtungen. Der Unterschied zwischen dem neuen Nationalismus und Nationalsozialismus lag nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern bestand in der Organisationsform als esoterische Zirkel auf der einen und als Massenpartei auf der anderen Seite. Das heißt, Jünger war eben in den esoterischen Zirkeln des neuen Nationalismus in den 20ern unterwegs, die NSDAP eben diese Massenpartei angestrebt hat. Was aber inhaltlich zu dieser Zeit wahrscheinlich inhaltlich viel Überschneidungen hatte. Jünger verharrt dort aber nicht. Bitte ergänze dieses Jüngerbild, weil das ist das Jüngerbild, was auf jeden Fall nachträglich viel geprägt hat und was auch dazu führt, dass Jünger eben in einem Satz oft mit Leuten wie Julius Evola wird, zu dem wir mal separat eine Folge machen, aber der dezidiert der Nazi-Zeit Bücher über Rassentheorie hier in Berlin veröffentlicht hat zum Beispiel.
Ja, nee, das weiß ich auch noch. Das ist aber eigentlich auch der interessante Punkt, weil eigentlich ist Jünger, ne, wie ich heute auch in verschiedenen Dokus immer wieder gehört habe und was quasi mein Bild dann bestätigt hat. Also diese 20er Jahre, die hängen ihm natürlich nach, verständlicherweise. Ne, sag ja, Jugendsünden, kann man sagen.
Seht ihr so als Apologet?
Ja, ich riskiere hier Kopf und Kragen für Ernie, wie ich ihn nenne. Nee, Quatsch.
Ich mach Spaß.
Aber das ist Satire. Nee, Quatsch. Also das war schon hart, was er da in den 20er Jahren gemacht und geschrieben hat. Und genau, was wie man ihn einordnen kann. Er war einfach, glaube ich, letztlich einfach vom Typus her einfach ein Radikaler. Also ich glaube, es war relativ egal, ob wirklich links, ihm waren die Linken nicht radikal genug, also ihm waren die damaligen Sozialisten, Kommunisten nicht radikal genug. Er hat denen nicht verziehen, dass sie da, dass sie Weimar Vertrag und so, dass sie da auf den Kompromiss gegangen sind.
Dazu muss ich ganz kurz sagen, das ist natürlich, war bei den Konservativen und den Veteranen ein großes Ding nach dem Ersten Weltkrieg zu sagen, wir verzeihen den demokratischen und Parteien und dem demokratischen System nicht, dass sie die Versailler Verträge unterzeichnet haben, ja. Darum geht's ja, um die Versailler Verträge und quasi dieser Schuldvertrag, wo die Kriegsschuld auf Deutschland auf sich nimmt und so und die ganzen Einschränkungen, dass das eben hingenommen wurde scheinbar. Aber was vergessen wird, ist, dass der Verhandlungen die Seeblockade noch bestand. Des Ersten Weltkrieges und dass jeden Tag zigtausend Leute verhungert sind, die Verhandlungen länger gedauert haben. Das heißt, die Verhandlungen der demokratischen Politiker, die dort hingekommen sind und erwartet haben, nicht mit den Kriegsschulden des Kaiserreichs nach Hause gehen zu müssen, sondern gesagt haben, wir erfüllen Wilsons 14-Punkte-Programm, wir machen jetzt Demokratie, wir haben unsere Aristokratie abgeschafft für euch. Die hat den Krieg verschuldet, wir wollen jetzt hier faire Kriegsbedingungen. Da hat Frankreich, da waren die Amerikaner und die Engländer eigentlich d'accord mit größtenteils, aber die Franzosen haben sich so dagegen gestellt, dass am Ende eben dieser sehr extreme Vertrag rauskam, den in Deutschland keine Partei unterstützt hat und keiner haben wollte. Also Jünger war da natürlich nicht allein damit, in den 20er Jahren zu sagen, absoluter Dreck, müssen wir irgendwie loswerden. Aber da waren sich ja auch die SPD und alle anderen einig. Keiner wollte das ja so in dieser Form. Und das ist jetzt keine Alleinstellungsmerkmal der Konservativen. Die Konservativen haben nur in ihrer oppositionellen Rolle es sich sehr einfach gemacht und gesagt, die haben diesen Vertrag akzeptiert. Welche andere Option hatten denn die Vertreter einer Regierung mit null Legitimation, sehr wenig Backing von zu Hause, die wissen, dass die Seeblockade weiter aufrechterhalten wird als Druckmittel und jeden Tag zigtausende Leute sterben. Also das ist einfach so eine ich glaube, du kannst keine schlechtere Verhandlungsbasis haben, wie die deutschen Abgesandten bei den Verhandlungen beim Versailler Vertrag. Also du kannst wie die Japaner und die Araber nicht mal angehört werden und dann sehr, sehr pisst früher gehen, weil du merkst, dass sie einfach extrem rassistisch sind. Also man kann schon sehr beschissene Verhandlungspositionen haben. Rassismus war nicht das Problem bei den Deutschen, aber sie hatten keine Karten und alle Asse waren bei den anderen. Dementsprechend ist es ein bisschen unsinnig, wenn Jünger das, der, also das ist tatsächlich so ein bisschen die Verschwörungstheorien der Zeit. Das ist nicht einfach nur so der Dolchstoß, sondern dieses Größere zu sagen, die Schuld liegt bei der Demokratie, dass wir so einen schlechten Kriegsvertrag haben und Hitler holt uns da raus. Oder jetzt brauchen wir starke konservative Männer, die uns jetzt aus dieser Schande rausführen, brauchen die Veteranen, ist natürlich Quatsch. Eigentlich jemand, der solche Bücher schreibt, sollte intelligent genug sein, um das zu durchschauen.
Ja, aber wie stand da Ernst Jünger politisch? Was wollte er? Was hat er sich vorgestellt? Klar, dass er auch mit dem Versailler Vertrag nicht zufrieden war. Aber also ich habe jetzt das Bild eines jungen Mannes, der nach dem Ersten Weltkrieg seine Kriegserfahrungen aufgearbeitet hat, große kommerzielle Erfolge hatte und so ein bisschen sehnsüchtig auf den Krieg zurückgeblickt hat, ein bisschen melancholisch, hätte sich diesen zurückgewünscht. Also war Militarismus irgendwie alles, wofür er stand oder wofür er politisch eingestanden ist? Ihr habt gesagt, ihm war die NSDAP nicht radikal genug. Was wäre ihm radikal genug gewesen? Was war so seine Utopie oder seine Idee, wofür er eingestanden ist politisch?
Ja, also wie ich das verstanden habe, war seine politische Idee oder seine Ideologie so eine Art völkischer Anarchismus. Also wahrscheinlich
war auch mit Aristokratie irgendwie, also auch wieder mit, also er war ja schon auch pro Aristokratie, er hatte jetzt kein Problem mit dem Kaiser, dezidiert. Und er wollte so einen ganz radikalen völkischen Nationalismus auf jeden Fall. Und was der eine Historiker vorhin gemeint hat, dass es da eben inhaltlich mit der NSDAP in den 20er Jahren eigentlich nur Überschneidungen gibt und keine Unterschiede. Und der Unterschied ist ja, dass Jünger keine Massenpartei wollte, sondern eine Elite wollte, die das macht. Eine Elite von gebildeten Offizieren oder Veteranen, oder ne?
Ich glaube, Nationalbolschewismus vielleicht, oder? Also das hört man auch immer wieder im Zusammenhang mit ihm oder habe ich immer wieder gehört.
Also aber Jünger hat nach dem Krieg auf jeden Fall war, wie Ernst Nolte beim Historikerstreit eben so mit der Anhänger, mit der Idee, dass Hitlers und die NSDAP nur durch den Bolschewismus so groß und so radikal werden konnten. Und da wurde dann ganz viel auf extreme linke Bewegungen irgendwie an Schuld, also wurde Schuld abgestritten und ja, Historiker schreiben, müssen wir separat drüber reden. Aber er hatte jetzt keine so besonders linken Ideen.
Nee, links waren die Ideen sicherlich nicht. Also er war ideologisch gesehen in den 20er Jahren zumindest, also direkt nach dem Ersten Weltkrieg, kein Linker. Das ist, glaube ich, relativ klar. Er war, glaube ich, auch einfach kein politischer Denker in dem Sinne. Also er hat Pamphlete verfasst und hatte versucht, die Gesellschaft nach einem radikalen Ideal auszurichten. Das kann man, glaube ich, festhalten. Also nach seinem eigenen radikalen Ideal. Jetzt ist halt die Frage, was das für ein Ideal gewesen ist. Ich glaube, da schwang schon noch so ein bisschen diese frühe Prägung aus dieser Wandervogelzeit. Also er war schon sehr nah dran an einem völkischen Ideal oder von Gesellschaft.
Er hat ursprünglich auch in nationalistischen Sachen publiziert. Er war kurz in einem Freikorps, Gerhard Rosbach, einem bekannten Freikorps, 1923 dabei und war dann vor allem so ein reisender Verbindungsmann in den 20er Jahren zwischen verschiedenen völkischen Gruppen. Hat jetzt keine einzelnen dezidiert angehört, aber hatte sehr gute Verbindungen zu denen und hatte da gute Anknüpfungspunkte in den verschiedensten Gruppierungen und war länger auch in München und sympathisierte damit Ludendorff und Hitler beim Novemberputsch und hat eine Hitlerrede gehört, die er als Elementarereignis später beschreibt und dann auch im Völkischen Beobachter einen Artikel namens Revolution und Idee publiziert, wo er eben ein Plädoyer für eine wirkliche Revolution, deren Banner und Ausdrucksform das Hakenkreuz und die Diktatur sein sollte, forderte in den 20ern. Und nachdem er dann in den 25 auch heiratet, wurde 26 dann schon sein erster Sohn geboren und er publiziert dann immer wieder auch für die Stahlhelm-Zeitung und mit verschiedenen Radikalen, die haben aber nicht so wirklich hohe Auflagen und keinen riesen Erfolg. Und nachdem sich dann die Bundesleitung des Stahlhelms von Jünger und den radikalen Nationalisten distanzieren musste. Digga, wenn sich der Stahlhelm von dir distanziert, ja, dann
entweder sehr viel richtig oder im Falle Jünger ist zu der Zeit sehr viel falsch gemacht.
Genau, also die distanzieren sich einfach aus der falschen Seite. Das ist so, wie sich jetzt gerade irgendwie die Front National von
Jean-Marie Le Pen distanziert.
Jean-Marie Le Pen und die französischen Nationalisten sich von den Deutschen distanziert haben, weil die Remigrationspläne denen zu krass waren. Also wo du von rechts kritisiert wirst, weil du zu weit rechts stehst. Also auch diese Kritik, die Jünger an der NSDAP hatte, eben in die andere Richtung vom Stahlhelm Jünger gegenüber. Und der junge Jünger in den 20er Jahren ist auf jeden Fall radikaler Nationalist und wahrscheinlich Nationalsozialist.
Genau, also ein Ausdeuter des ja, von einem nationalen Sozialismus, der wahrscheinlich eher massenfeindlich ist. Ne? Also der die Diktatur will, um halt die Masse klein zu halten und ich glaube auch, um einen Mensch der Zukunft zu formen auf eine Art. Also ich glaube auch, dass Jünger da in dem Sinne viel von Nietzsche herkommt, also dass er auch denkt, einen Übermenschen formen zu können, den Arbeiter, diesen Menschentypus. Was glaube ich noch so ein Unterschied ist, der ihn ja ein bisschen positiv von den nationalen Sozialisten abhebt, ist, dass er dieser vulgären Rassentheorie nicht so verfallen ist. Es ist wahrscheinlich deutlich vergeistigter bei ihm, also diese krude Ausdeutung von Nietzsche. Ist bei ihm vergeistigter, intellektueller als bei den Nazis selbst, was auch nicht schwer ist. Und ja, irgendwie hat er, finde ich, was von Futuristen. Ihr habt doch eine Folge zu den Futuristen gemacht. Wie würdest du da den Zusammenhang sehen? Gibt es da einen?
Ja, ich glaube, die Futuristen waren noch ein bisschen früher dran, ein bisschen abgefahrener, was ihre künstlerischen Forderungen für den Alltag anging. Die Idee, alles Alte wegzusprengen und komplett neu anzufangen, auch kulturell und alles komplett in die Moderne hineinzuwerfen und proaktiv mit der Moderne das mitzunehmen. Und Jünger ist das Gegenteil davon, meiner Meinung nach. Jünger lehnt die Moderne eher ab und dann auch zunehmend ab über sein Leben hinweg, je mehr er dann Käfer sammelt und Waldspaziergänge propagiert, als Rückzug aus der Moderne. Und die Wurzel von dieser Ablehnung der modernen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch, liegt eben in den Sachen, die er vielleicht auch in den 30er Jahren schreibt, wo es eben viel um einen autoritativen Staat geht und wo sein nationalistisches Programm halt sagt, dass der Staat national, sozial, wehrhaft und autoritativ sein muss. Und dann ist es im Endeffekt egal, wer da herrscht und wie die Herrschaftsstruktur genau aussieht, aber er fordert eben diese nationale, soziale, wehrhafte und autoritative. Und das hört sich halt alles sehr nach den Nazis an auch. Ne? Und es ist halt alles sehr faschistisch. Und wenn man dann sagt, es ist mir egal, wer herrscht, auch wenn sie Nazis sind, solange diese Punkte erfüllt werden, das ist auf jeden Fall in den 30ern noch so in der Zeit, als er eben dann auch zusammen mit SA-Männern und mit Goebbels paktiert, die Rede von Thomas Mann stört und so weiter. Also da sehen wir in der Weltaufklärung eine ganz kranke Ablehnung, also eine ganz klare Ablehnung von Aufklärung, Demokratie. Er ist harter Antipazifist und hält nichts von Demokratie.
Ja, das würde ich unterstreichen. Er hält nichts von Demokratie und er will, glaube ich, auch das Konzept des Nationalstaats pushen. Also das ist ja zu der Zeit auch noch deutlich unverbrauchteres Konzept als heute. Deutschland als solches ist ja auch noch ein sehr junger Staat zu der Zeit, das jetzt durch seine erste sehr, sehr große Krise gegangen ist, daran fast kaputt oder daran fast zerbrochen ist, ne, und jetzt halt dieses demokratische Experiment gestartet hat. Und was, glaube ich, Jünger will, ist genau weg von diesem demokratischen Experiment und hin zu einem starken Nationalstaat innerhalb einer Welt, bestehend aus anderen Nationalstaaten, die er, glaube ich, weniger, also das sind Vermutungen, aber ich würde sagen, er geht weniger wertend vor, glaube ich. Er hat nicht dieses, er hat zum Beispiel also diese ganze Idee, Volk durch Raum muss, sondern dass das deutsche Volk über allen anderen Völkern steht und quasi raumgreifend in der Welt agieren sollte und alle anderen verdrängen, darwinistisch. Ich glaube, dass er das zum Beispiel so nicht vertritt. Also ich glaube, er will einfach wahrscheinlich nach preußischem militaristischen Vorbild, also er ist einfach durch diese harte Schule des Krieges und des Militärs gegangen und ist da natürlich auch geprägt von. Und er will halt so diesen militärischen Geist weiter in der Gesellschaft sehen, wahrscheinlich in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens, also so durch Militarisierung von Gesellschaft, was das ganze Wertsystem und was die ganze Disziplin angeht und so, das will er, denke ich. Dann ist er aber, glaube ich, kein Kulturfeind. Also was die Nazis ja sind und was andere faschistische Regime sind, was heute das russische Regime zum Beispiel ist, sind einfach auch Kulturvernichter und Kulturfeinde. Ne? Also Holocaust ist ja eine einzige große Kulturvernichtung letztlich auch auf eine Art und dem, also das ist Jünger. Also Jünger ist auf jeden Fall aus allen Dingen, die ich von ihm gelesen habe, aus diesen ganzen Tagebüchern geht auf jeden Fall hervor, dass ein sehr kultivierter Mensch gewesen ist, der auf jeden Fall diese Kulturvernichtung so nicht hervorgebracht hätte. Da bin ich mir relativ sicher.
Ich habe hier ein Zitat in deinen Aufzeichnungen gefunden. Die Art der Anteilnahme, die ich in mir der zeitgenössischen Geschichte gegenüber beobachte, ist die eines Menschen, der sich weniger in einen Weltkrieg als in einen Weltbürgerkrieg verwickelt weiß. bin deshalb in ganz andere Konflikte als in jene der kämpfenden Nationalstaaten verstrickt. Diese müssen nebenbei absolviert werden.
Und da finde ich, an dem Zitat offenbart sich noch ein anderer Aspekt, den ich bei Jünger sehr interessant finde, halt sowas Prophetisches wohnt ihm irgendwie. Also er hat auch natürlich viel, er hat sich selbst auch als Prophet auf eine Art begriffen und auch viele krude Thesen aufgestellt, zum Beispiel die eines musischen Menschen, der im 21. und im 22. Jahrhundert übernehmen würde. Also hat die These aufgestellt, dass die Tendenz letztlich dahin geht, dass wir zurückkommen zu einer musischen Lebensauffassung und also diese wovon ich gerade eben gesprochen habe, also diese Überhöhung von Kultur als ultimativem Wert und von Ästhetik, also war auch absoluter Ästhet. Dieser Weltbürgerkrieg, von dem er hier spricht, ich finde das, also auf eine Art hat er da recht, wenn man sich die heutige Zeit anguckt. Also ich finde jetzt diese ganzen, in den letzten Jahren wird es ja immer deutlicher, dass ein Konflikt, ein schwelender Konflikt nach dem nächsten aufbricht oder anfängt zu schwelen und so. Und ich finde heute, und man hat nicht mehr das Gefühl, dass es unbedingt irgendwann einfach losbricht. Also von dieser Idee habe ich mich zumindest immer weiter verabschiedet, sondern man hat das Gefühl, dass das einfach immer weiter ausartet, kontinuierlich zu so einer Art Weltbürgerkriegszustand, wo innerhalb der Gesellschaften wahnsinnig tiefe Gräben sich ziehen, wo die Auseinandersetzungen immer gewaltvollere Formen annehmen. Und das halt so Schritt um Schritt, also hybride Kriege und Privatarmeen und so. Und man hat nicht mehr das Gefühl, dass da ganz klar sich verschiedene Nationalstaaten auf irgendwie freiem Feld begegnen. Da ist vielleicht tatsächlich der russisch-ukrainische Krieg so eine Art Atavismus, wo das halt irgendwie noch passiert. Aber sonst ist das halt irgendwie ein bisschen das, was Jünger da in den 40er Jahren gesehen hat, meiner Meinung nach.
Du hast ihn jetzt einen sehr kultivierten Menschen genannt. Und ich stimme dir zu, wenn man in Stahlgewittern liest, selbst die erste Ausgabe, dann wirkt es wie jemand, der sehr kultiviert ist und sehr gut schreibt einfach, ein sehr guter Literat ist. Und das ist natürlich auch immer so eine, man unterstellt guten Literaten automatisch immer große Intelligenz. Gleichzeitig war der eben in den 20er Jahren ein großer Anhänger der Landvolkbewegung auch, die wir ja in unserer Reformbewegungsfolge kurz auch besprochen hatten, die aufs Land gegangen sind und deutsche Jugendliche aus der Stadt aufs Land bringen wollten, um den polnischen Saisonarbeitern in den 20er Jahren die Jobs wegzunehmen und die teilweise für Hungerlöhne dann irgendwie für preußische Landgroßgrundbesitzer geschuftet haben, damit bloß keine polnischen Saisonarbeiter dort sind. Aber abgesehen von diesem Engagement gegen Saisonarbeit haben die auch terroristische Akte verübt und waren ziemlich radikal unterwegs und waren eben Teil dieser Sparte der völkischen Bewegung, die auf dem Land gesiedelt hat, die diese Landkommunen gegründet hat und die in der Erwartung einer nationalistischen Revolution diese Wehrdörfer aufgebaut haben. Und das also sind ja tatsächlich Sachen, die so im Flügel der AfD heute teilweise wieder Ideen sind, die, bevor du tatsächlich von, wie heißt unser Mann? Höcke. ich sage jetzt nicht die ganze AfD, der hier Ideen vertritt, aber Höcke persönlich und ihm nahestehende Leute haben Ideen eben vertreten, die sagen, man muss das System durch eine Revolution überkommen, man braucht eine Massenbewegung auf dem Land und so. Und das waren Ideen, die damals in der Landvolkbewegung im Endeffekt mit, also die da schon organisatorisch hochgekocht sind, sage ich mal. Und Jünger hat es damals unterstützt und als Hitler sich dann gegen die Landvolkbewegung irgendwann in den 20er Jahren gewendet hat und eben zunehmend, also klar wurde, Hitler will durch die Institutionen an die Macht kommen, die Weimarer Republik von innen benutzen, um an die Macht zu kommen, wurde er von Jünger als nicht radikal genug eingestuft. Das, was wir vorhin gemeint haben, auch, dass die Nazis als nicht radikal genug dann galten, weil er gesagt hat, man braucht sowas wie die Landvolkbewegung, man braucht eine echte Revolution mit einer anarchistischen Übergangsphase und viel Chaos, wo eben ganz viel neu strukturiert wird und dann geht es darum, eben diesen neuen Menschentypus auch irgendwie zu schaffen, aber eben alles sehr autoritativ. Nur um das nochmal, weil du vorhin gefragt hast, inwiefern die dann nicht radikal genug waren. Ne? Also das war wie die SA-Führung. Es waren eben Strömungen, Röhm, die auf revolutionäre Strukturen gesetzt haben und das war Hitler und der Riege um Hitler persönlich eher ein Dorn im Auge und eine Konkurrenz in den 20er und 30er Jahren.
Er war halt immer aus nach Aktion, also er war immer aus auf die Aktion, auf die direkte Aktion, glaube ich. Ich glaube, dass sich Jünger halt sehr, wahrscheinlich im revolutionären Russland zu der Zeit hätte er sich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Also er war, glaube ich, immer da, wo er am ehesten den Kampf und die Aktion vermutet hat. Das sage ich jetzt, ohne das irgendwie gut zu heißen oder ohne das irgendwie werten zu wollen, aber er war selbst auch in seinen 20ern. War, glaube ich, einfach genau ein Mensch, der die Bewegung und die Aktion gesucht hat und der dem alles Politische, ja, wahrscheinlich auf eine Art zuwider war. Und letztlich war ja, die haben sich ja politischer Mechanismen bedient, die Nazis zu der Zeit, um an die Macht zu kommen. Teilweise demokratischer Mechanismen. Und das hat Jünger, weil er halt meiner Meinung nach in dem Sinne kein politischer Mensch war, einfach schon deswegen abgelehnt, weil das politische Mechanismen waren, die Partei in eine gewisse Beziehung zur Masse gestellt haben, die Partei haben sich auf eine gewisse Weise zur Masse verhalten lassen, sich an zu einer gewissen Anpassung geführt haben. Und alles, was Anpassung und so betraf, war ihm halt, das wollte er, glaube ich, einfach nicht. Er wollte einfach, glaube ich, kämpfen und letztlich auch aus so einer radikalen Todessehnsucht heraus, glaube ich. Er wollte, glaube ich, einfach sterben und vom ersten Moment an, ich glaube, das war einfach sein Coping-Mechanismus mit den ganzen Gräueln, die da hinter jeder Ecke auf ihn gewartet haben, in den Gräben und so. Er hat einfach die maximale Konfrontation gesucht, das war seine Art zu leben und und davon waren seine 20er, denke ich, geprägt, in erster Linie.
Wir haben ja den Bezug zu den Wandervögeln hergestellt, wir haben denen schon ganz oft gemerkt, dass auch die Faschisten in ihren Ursprüngen auch hoffnungslose Romantiker waren, die abseits der damaligen Gesellschaftsformen versucht haben, eine neue Gesellschaft irgendwie zu formen. Auch keine ausgeprägte Version, keine ausgeprägte Utopie, keine ausgearbeitete, sondern das Feiern der Aktion, also Straßenschlachten, politische Aktionen, auf die Straßen gehen, Präsenz zeigen und einfach durch die Aktion selbst ein politisches Statement zu setzen, als durch Parlamentsdebatten versuchen, einen potenziellen Prozess anzustoßen, um endlich etwas zu verändern. Und ganz viele der ursprünglichen Faschisten waren ja Kriegsrückkehrer aus dem Ersten Weltkrieg, die an der Front zu Männern wurden, ja, die als junge Männer losgeschickt wurden und die in dieser Kriegserfahrung, so schrecklich es sein mochte, auch Kameradschaft gelernt haben, die gemeinsam dem Tod ins Auge geblickt haben. Und Ernst Jünger, auch als alter Romantiker, sah wie viele Faschisten einfach den Krieg auch als Schmiede. Schmiede zum einen für eine neue Gesellschaft, für eine neue Weltordnung, aber zum anderen auch für den Einzelnen, glaube ich. Für den einzelnen Menschen, der über seine Grenzen hinauswächst, der mit dem Tod konfrontiert wird, der jeden Tag auf Messers Schneide versucht, irgendwie durchzustehen, der sich nur an das klammern kann, was er dort hat, und das sind seine Kameraden, und das ist irgendwie der Glaube daran, dass man das überstehen kann. Und in diesen hoffnungslosen Momenten, in dieser absoluten Entscheidungssituation, in diesen absoluten Extremen des Krieges, sieht Jünger, glaube ich, auch eben das Potenzial des Einzelnen, sich selbst zu erfahren. Und darüber hinaus, vielleicht denkt er gar nicht so sehr weiter, wie das auf einer gesellschaftlichen Ebene weitergehen könnte, aber durch diese extremen Erfahrungen sieht er einfach das Potenzial, auch die Gesellschaft weiter auszuformen. Also du hast es, glaube ich, vor einer Dreiviertelstunde mal gesagt, mit diesen neuen maschinellen und technologischen Fortschritten tritt der Mensch irgendwie zurück, aber gleichzeitig tritt er ja auch wieder ins Zentrum und vergrößert seine Kapazitäten und die Möglichkeiten, die er hat, durch Maschinen, durch sein Gehirn, das genutzt wird, um ja Todesmaschinen zu bauen.
Was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass der Horizont, das Denken von Jünger extrem durch den Krieg, auch nach dem Ende des Krieges noch weiterhin bestimmt ist und er sich eine Art von Gesellschaft erträumt, die sehr dem Militär ist, in dem er im Ersten Weltkrieg war, als Vorstellung. Was ihn unterscheidet von den Nazis, ist, dass zum einen sie ihm natürlich die Demokratie zu viel benutzen, Und er sich ein bisschen elitärer hält als die Masse, die vielleicht in der SA so vertreten wird. Aber Jünger lehnt den Antisemitismus, der von der NSDAP so groß gemacht wird, im Wesentlichen ab, als unwesentlich für die nationale Frage. Und er lehnt auch so biologische Rassenkonzepte ab, weil das ja ihm jetzt nicht entspricht oder nicht als Erklärungsmuster dient. Und von daher haben wir bei Jünger eben eine spannende Vermischung zwischen jemandem, der Kriegsrückkehrer ist, der extrem faschistoide Ideen in den 20er Jahren schon publiziert, der irgendwie eine faschistische Revolution will oder eine nationalistische Revolution, aber gleichzeitig das Ganze ohne den Antisemitismus und ohne den biologischen Unterbau der Nazis denkt. Ja, so viel heute zu Jünger. Damit machen wir erstmal einen Cut bei der ersten Folge. Im zweiten Teil werden wir uns, nachdem wir uns heute ja ausgiebig mit Jünger bis in die späten 20er Jahre hinein beschäftigt haben, mit seinem Werk und seinem Leben nach dem Zweiten Weltkrieg befassen. Dabei wird es dann vor allem um die konservative Revolution in Anführungszeichen gehen und wie Jünger denn dann rezipiert wurde und auch vereinnahmt wurde, teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise setzen wir unsere Diskussion weiter fort, in der Julius und ich unsere verschiedenen Jüngerbilder ein bisschen aneinander abgleichen. Genau, ich hoffe, ihr fandet es interessant heute und habt Lust auf nächste Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben einen Patreon-Account, alle Zeit der Welt, /Patreon, wo ihr uns gern ein Bier oder einen Kaffee ausgeben dürft, monatlich für unsere Mühen hier bei der Erstellung des Podcasts. Wenn es euch das wert ist, sehr gerne. Wenn ihr uns anders unterstützen wollt, dann teilt das Ganze gerne, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, lasst uns einen Kommentar da und ein Like und ja, vor allem teilt es eben mit Leuten, die es auch interessieren könnte. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. So viel dazu und dann bis nächste Woche mit Jünger Teil 2. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin.